Auch von mir, schönen guten Morgen und frohe Ostern. Schön, euch zu sehen und schön, dass ihr euch aufgemacht habt heute Morgen, dass wir ein bisschen drüber nachdenken können, was es bedeutet, dass ein Mann vor 2000 Jahren 2 Tage tot in einem Grab gelegen haben soll und dann am 3. auf wundersame Weise wieder zum Leben gekommen sein soll. Und ich weiß nicht, wie du zu dieser ganzen Geschichte stehst. Ich mag das gerade an Ostern, dass die Wahrscheinlichkeiten sehr hoch stehen, dass wir hier ein gemischter Haufen sind. Dass du entweder hier bist, weil du sagst, ich an Ostern Gemeinde gehört dann für mich dazu, Gottesdienst, weil ich das glaube. Und ich möchte das mit Liedern, mit dieser Predigt, möchte das einfach feiern. Könnte aber auch sein, dass du dem Ganzen eher neutral gerade begegnest. Dass du sagst, finde ich spannend, hört sich nach einer spannenden Story an, aber ob man das wirklich so glauben kann, ich weiß nicht. Oder, dass du, ich sag mal, heute Morgen mitgeschleift wurdest von irgendeinem Partner, Familie, Freunde, wer auch immer, und du eigentlich sagst, ich lass das hier über mich ergehen, aber das kann man doch eigentlich nicht glauben, oder? Ich meine, gerade in Deutschland, in unserem entwickelten Land, wir haben doch, es ist doch klar, irgendeine andere Lösung muss es doch für diese Geschichte geben, als dass dieser Jesus Gott ist, dass er von Gott, von den Toten auferweckt wurde. Und vor allen Dingen, und das möchte ich mir mit dir heute anschauen, dass das wirklich noch einen Unterschied machen kann für dich und mich heute, auch 2000 Jahre danach. Und in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, ich habe versucht, uns als bunten Haufen von den verschiedenen Standpunkten, die wir da haben können bei dieser Ostergeschichte, mitzunehmen und genau das zu machen, was es in der Einleitung ein bisschen gab, das anzuschauen, wie historisch vertrauenswürdig eigentlich diese Berichte sind, die wir in der Bibel über die Auferstehung haben. Wie es eigentlich überhaupt nicht möglich ist, das hier als Fake News abzutun und das nicht als irgendwelche Lügengeschichten damals funktioniert hätten. Die Geschichten wären sofort aufgeflogen damals. Die Geschichten, wenn du sie liest, Frauen waren die ersten, die an dieses Grab gekommen sind und die allen erzählt haben, dass das Grab leer ist. Frauen galten damals als Zeugen, nichts vor Gericht. Niemand hat von Frauen sich irgendwas sagen lassen damals. Zum Glück, heute sind wir da ein bisschen weiter. Aber damals, diese Geschichte hätte nichts an Glaubwürdigkeit gehabt. Du hast in der Bibel 500 Leute, die genannt werden, denen Jesus erschienen sein soll, teilweise mit Namen und noch am Leben, damals zu der Zeit, wo diese Geschichte zirkuliert ist, wo du Gift drauf nehmen kannst, gerade damals in Israel, wo alle auf den Messias gewartet haben, dass die Leute zu diesen Zeugen hingegangen sind und gesagt haben, na, erzähl mir mal, wo sie die Geschichten gut angeschaut haben, werden geschaut haben, ob da irgendwelche Widersprüche sind, wo auch danach eine Verfolgung von Christen einsetzt, wo diese ganzen Leute, wo alle Messias-Bewegungen drumherum, vorher und nachher, sich im Sand verlaufen haben, wo der Leiter gekreuzigt hingerichtet wurde und alle anderen gesagt haben, bevor es uns auch an den Kran geht, wir schwören, nehmen allen ab, schmeißen alles wieder über Bord. Du und ich haben mit dieser Osterauferstehungsgeschichte die einzige Geschichte, wo Leute selbst in den Tod mitgegangen sind, weil sie weiter behauptet haben, ich habe diesen Jesus gesehen und ich kann nicht anders, selbst wenn du mir auch noch so viel androhst, als zu glauben, dass dieser Jesus auferstanden ist. Ich möchte es aber heute Morgen bei diesem kurzen Abriss belassen und mit dir einen Schritt weitergehen, weil ich glaube, bei all dem, wo wir jetzt drüber grübeln könnten, ist es wirklich passiert, können wir dem Ganzen vertrauen? Ich glaube, die Bibel gibt uns noch eine Sache mehr mit, die wenigstens aus meiner Erfahrung bei mir und bei anderen Leuten am Schluss wirklich den Unterschied macht, ob du und ich das glauben können oder nicht, dass dieser Jesus auferstanden ist. Ob es wirklich einen Unterschied für unser Leben macht oder nicht. Nämlich, dass die Bibel in Philipper 3, Vers 10 sagt, ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn, also Jesus von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Die Bibel behauptet hier, Ostern ist nicht nur ein historisches Ereignis, was du und ich entweder abnicken, entweder glauben oder nicht. Sondern was die Bibel sagt, ist, die Kraft, mit der Jesus auferweckt wurde, mit der ihm ein neues Leben geschenkt wurde, diese Kraft ist für dich und mich seit diesem Punkt möglich, auch in unserem Leben zu erleben. Es ist nicht nur eine Theorie, über die wir heute Morgen hier reden, sondern, und das ist meine Hoffnung, warum ich jetzt die nächsten Minuten mit dir in diese Text weiter einsteigen will, die Hoffnung, dass du und ich verstehen können, welche Kraft hinter dieser Botschaft steckt für dein und mein Leben. Und im besten Fall, dass wir das hier von uns sagen können, wenn wir hier heute rausgehen, dass wir diese Kraft wirklich erlebt haben. Dass wir verstanden haben, was für eine Botschaft für dein und mein Leben hinter diesem leeren Grab an Ostern steht. Und ich will mit dir 3 Punkte kurz angucken, in der Hoffnung, dass ich dir da irgendwie weiterhelfen kann auf dem Weg, wenn du sagst, Zeig mir mal, was dahinter steckt. Wie kann ich diese Kraft finden? Es sind drei Dinge, die ich anschauen will. Zum einen, dass wir die Frage uns anschauen, warum brauchen wir überhaupt eine zusätzliche Kraft? Warum sollte Jesus ausgerechnet diese Kraft sein, die dein und mein Leben so dringend braucht, bei all den anderen Möglichkeiten, die wir doch auch haben? Und am Schluss, was können du und ich praktisch tun, wenn wir sagen, okay, diese Kraft möchte ich in meinem Leben erleben? Das sind die drei Dinge, die wir uns anschauen wollen. Bevor wir aber da anfangen, und ich finde passend zu dieser Predigt, weil es um eine andere Kraft als meine oder deine geht, wir wollen beten nochmal am Anfang. Magst du einmal mit mir dazu aufstehen? Vater, weil das ist wirklich, worauf wir hier bauen. Wir bauen hier nicht auf schlaue und gut klingende Worte. Wir bauen hier nicht auf Weisheit, die wir uns irgendwie zusammensuchen können. Wir bauen auch nicht auf irgendwas, wo wir durch Beweise überzeugt werden, nicht anders können, sondern wir bauen auf deine Kraft und dass wir sie in unserem Leben erleben. Dass du zu unserem Herzen sprichst, dass du etwas tust, was wir selbst nicht leisten könnten, nämlich uns zu zeigen, dass du real bist, dass du wirklich am Kreuz dein Leben für uns gegeben hast und dass du an Ostern wirklich auferstanden bist. Vater, ich bitte dich, dass du uns offene Ohren, offene Herzen gibst für diese Nachricht, dass wir verstehen können, dass wir rausgehen, nicht nur mit ein bisschen mehr Wissen über diese Geschichte, sondern dass wir wirklich verstanden haben und wirklich erlebt haben, was es bedeutet, dass du auferstanden bist und dass diese Kraft auch für uns noch heute möglich ist. Hilf uns dabei. Amen. Setzt euch gern. Das Erste, warum diese Kraft für dein Leben? Warum brauchen wir sie? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist tatsächlich eine der häufigsten Fragen oder häufigsten Antworten von Leuten, wenn ich ihnen erzähle, dass ich an Gott glaube. Weiß nicht, ob du das kennst, entweder aus der erzählenden Perspektive oder aus der antwortenden Perspektive, dass Leute für mich sagen, Nico, super schön für dich. Und ich finde das ja auch alles toll, wenn Leute da Kraft aus ihrem Glauben ziehen, wenn sie da eine Kraft für sich finden, wenn sie, ich sag mal, wenn gerade große Ereignisse im Leben passieren, wenn jemand stirbt, dass sie dort Trost finden, dass sie irgendwo Hoffnung finden, wo sie sich vielleicht gerade Sorgen machen um die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, dass sie dort das finden, wo ihre Kraft an eine Grenze kommt, dass da diese Kraft ins Spiel kommt, super für andere. Aber dass sie mir meistens sagen, du Nico, ich brauche das nicht. Weil wenn es um Sinn im Leben geht, ich habe meine Karriere, ich habe meine Familie, meine Kinder, Hobbys, Ziele, eigene Ziele im Leben. Wenn es um Liebe geht, ich habe meinen Partner. Wenn es um Sicherheit geht, ich habe ein Bankkonto. Ich finde, gerade in Deutschland sind wir an einer sehr entspannten Position zu sagen, warum braucht es denn eine extra Kraft, wenn du und ich eigentlich doch genug Kraft selbst haben erstmal, oder? Wir selbst es doch in der Hand haben, unser Leben dahin zu verändern. Ich weiß nicht, was dir eingebläut wurde von deinen Eltern, aber das, was wir doch am meisten hören, ist, wenn du dich nur genug anstrengst, du kannst alles erreichen. Du hast es doch in der Hand, wo dein Leben endet und dass es gelingt. Und Vater, die Frage, warum jetzt eine extra Kraft? Und ich finde es spannend, immer wieder, wenn du in die Bibel schaust, so viel hat sich bei uns Menschen nicht geändert. Sondern ich lese gleich ein paar Verse, wo deutlich wird, diese Frage haben sich Leute damals bei diesem Jesus ganz genauso gestellt. Lies mit mir Philipper 3, ein paar Verse vor denen, die wir eben gelesen haben, ab Vers 3. Dort schreibt Paulus, die wirklich Beschnittenen sind wir, denen wir dienen, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit reinen hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigt sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her sehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Was passiert hier in diesen Versen? Paulus zählt hier im Endeffekt all die Dinge auf, die damals in einer, du merkst, noch ein bisschen religiöser geprägten Kultur, als wir es heute wahrscheinlich haben, aber in dieser Kultur damals als das galt, wie dein und mein Leben gut gelingen kann. Er zählt hier auf der einen Seite auf seine Herkunft, für die Israeliten damals eine wichtige Sache, weil sie damit aus dem Volk Gottes stammen. Er zählt hier auf seine berufliche Karriere als Pharisäer. Das waren damals die Stars der jüdischen Szene, sowohl von dem, was sie an Einfluss hatten, was sie an Macht hatten, bis hin dazu, was sie auch religiös leisten konnten. Die Leute haben damals auf Männer wie Paulus geguckt und gesagt, wie wir heute unsere Stars haben, wenn ich das nur erreichen könnte, dann wäre mein Leben gut. Wenn ich in meinem Leben selbst so viel leisten könnte, wenn ich auch vor Gott so viel leisten könnte, dann würde mein Leben funktionieren. Dann wäre ich auch vor Gott einer, den er richtig lieb hat. Dann hätte ich es geschafft. Und Paulus nimmt hier dieses, wo er es ganz nach vorne geschafft hat in seiner Zeit, schaut zurück und sagt den Leuten, die noch unterwegs sind bis zu diesem Punkt, sagt ihnen, lass mich euch von der Spitze des Berges eins sagen. All das, was ich bis jetzt geleistet habe, er nennt es hier ziemlich drastisch, es ist wie Müll. Es ist, wenn es um Erfüllung geht, wenn es danach umgeht, dass dein und mein Leben funktioniert, dass ich erfüllt unterwegs bin. Er sagt, lass es mich euch sagen, dieser Versuch klappt nicht. Es ist wertlos. Deine und meine Anstrengung, es füllt nicht. Und nur, dass wir ihn hier nicht falsch verstehen, weil so könnte man es schnell in die Richtung biegen. Es ist nicht, dass er sagt, dass du und ich nichts schaffen, dass wir nicht auch uns anstrengen können, an unserem Charakter zu arbeiten, dass es nicht auch gut ist, sich in Beziehungen, in Kinder, in Erziehung zu investieren, dass es nicht vieles gibt, wo deine und meine Kraft durchaus etwas bewegen kann. Aber er sagt, wenn es um die Sache geht, auf die du und ich in unserem Leben vor allem anderen bauen, von der du und ich uns Erfüllung, dass unser Leben gut funktioniert, wenn wir darüber reden, er sagt, deine und meine Kraft, sie wird an ihre Grenzen kommen. Und wenn wir uns davon, dass all das eine Erfüllung im Leben versprechen, es wird nicht funktionieren. Eine Erfüllung, die du und ich erarbeiten können, die du und ich irgendwie selbst uns schaffen können. Er sagt, am Schluss, es wird nie genug sein. Sowohl in diesem Leben als auch vor Gott. Und ich finde das spannend, jetzt wenn wir auf dieses Leben schauen, Wie selbst heute du, wenn du die Stars der Szene anguckst, Sport, Film, Musik, wer es auch immer ist im Unternehmen, wenn du diese ganzen Leute anguckst, die es da bis ganz nach oben geschafft haben, alle sagen ausnahmslos dasselbe wie Paulus hier. Dass sie sagen, ich habe alles erreicht. Aber lass mich dir sagen, ich habe von Jim Carrey ein Zitat und ich liebe es, ich hole es immer mal wieder raus, weil ich finde, er es so gut auf den Punkt bringt. Ich wünschte, jeder würde reich und berühmt werden, dann könnten sie alle erkennen, dass das nicht die Lösung ist. Ich habe letzte Woche einen YouTuber gesehen, Millionen Abonnenten. Er hat sein ganzes Leben darauf gearbeitet, dass er ein großer Star wird im Internet. Millionen und Millionen von Leute gucken jedes seiner Videos. Und er sagt, ich hatte an irgendeinem Punkt, wo ich alles erreicht hatte, worauf ich mich immer so sehr, nachdem ich mich so sehr gesehnt habe, ich hatte einen Zusammenbruch vor meiner Freundin in unserer Wohnung, weil er gesagt hat, es war plötzlich alles leer. Es war dieses wie so eine Karotte vor dem Gesicht gehalten, dass ich dachte, wenn ich die Millionen erreiche, wenn ich noch mehr erreiche, dann wird es doch irgendwann genug sein. Und er sagt, und ich hatte es erreicht. Und plötzlich war es wie so ein freier Fall, weil er gemerkt hat, es füllt nicht. Gut, jetzt sind wir keine Stars. Ich auf jeden Fall nicht, ich will dir nicht zu nahe treten. Aber ich weiß nicht, was du so, vielleicht hast du Millionen Abonnenten im Internet, wer weiß. Aber kennst du das schon so im Kleinen? Ich sag mal, ich habe das jedes Mal, wenn ich ein neues Handy mir kaufe. Vorher denkst du, boah, das wird so ein tolles Teil und dann hast du es in der Hand und meistens sind es so, weiß nicht, 4, 5 Wochen und spätestens, wenn der erste Kratzer drin ist oder das neueste Modell rauskommt, wo du denkst, jetzt muss es doch wieder ein anderes sein. Hast dir so viel davon versprochen. Noch viel gravierender bei einer Beziehung. Du kommst mit einem Kerl oder einer Frau zusammen und sagst, oh, das ist so ein toller Typ und plötzlich merkst du, boah, der hat aber auch seine Macken. Und ich sag mal, wie verbreitet ist es heutzutage? Ich habe letztens ich höre manchmal so Podcasts, wo Leute darüber reden, dass sie ihren Freund oder ihre Freundin schon erwischt haben, dass sie auf Tinder sind, für die, die nicht da so bewandt sind, das ist, wo du dann andere Partner dir suchst, während sie dann schon in der Beziehung sind, weil sie merken, mir fehlt trotzdem jetzt wieder was. Erfüllung in, durch deine und meine Kraft unser Leben zu füllen, unser Leben an ein Ziel zu bringen, Ruhe für dein und mein Herz zu finden. Paulus macht dir deutlich, es ist wie so Seifenblasen. Meine Kinder müssen das gerade schmerzlich erleben. Gerade wenn du versuchst, sie zu greifen, wenn du sie in der Hand hast, zerplatzt dieser Traum, dass du wirklich was dadurch in der Hand hättest. Und wenn man weiter Spaß haben will, die Alternative ist, jetzt noch mehr Seifenblasen zu suchen, immer neu zu versuchen. Aber er sagt, guck doch, wohin es dich bringt. Deine eigene Kraft immer nur nach einem Haschen nach mehr, zu einem Zerplatzen von noch einem Traum mehr. Aber nie etwas, wo du und ich zu einem Punkt kommen, dass wir sagen, es ist genug. Und er sagt, genauso wie das in unserem Leben, unsere Anstrengung, unsere Kraft, wer wir sind, nicht reicht, um uns zu erfüllen. Er sagt, genauso bei Jesus, genauso bei Gott. Wenn ich vor ihm gerecht sein will, was den Juden damals sehr, sehr wichtig war und wo sie viel für, er nennt hier die Gesetze, er hat alle Gesetze gehalten. Und er sagt, wir lesen das hier in den Zeilen dazwischen, dass ihm dieses für Gott arbeiten dahin gebracht hat, dass er irgendwann Menschen verfolgt hat. Wie er plötzlich gemerkt hat, dass gerade dieses Streben für Gott, selbstgerecht sein für Gott, wie ihn das in die komplette Gegenteil gebracht hat, jetzt plötzlich Menschen Leid anzutun, wo er merkt, und ich weiß nicht, wie es dir geht, wieder, ich will dir nicht zu nahe treten, wenigstens ich merke, wie Paulus, ich kann mich noch so sehr anstrengen, wenn es wirklich einen gerechten, einen perfekten Gott gibt, wenigstens ich passe da nicht zu. Wenigstens ich weiß, wie Paulus hier auch das, so sehr ich auch weiß, was richtig wäre, so sehr ich mich auch anstrenge, es braucht nur eine schlechte Nacht und ich bin knatschig zu meiner Frau, ungeduldig zu meinen Kindern, egoistisch an manchen Punkten, kritisch mit mir selbst. Und ich weiß eigentlich, was besser wäre. Aber merkst du dieses, oder kennst du dieses nicht aus der Haut können? Einfach nicht die Kraft haben, da über den Schatten zu springen und immer wieder auch vor Gott zu sagen, ich will dir ja folgen, aber es klappt nicht immer, oder? Und von daher, Paulus bringt jetzt diese beiden Stränge zusammen. Deine und mein Leben, aber auch wenn wir mit Gott unterwegs sein wollen, dass er sagt, deine und meine Kraft, es reicht nicht. Es kommt in diese Sackgasse, wo du und ich merken, bei beiden, wir brauchen etwas mehr. Wir brauchen etwa eine größere Kraft. Und das ist, wo er jetzt auf diesen Jesus zeigt und sagt, das ist der Grund, warum Ostern so einen Unterschied macht. Weil wenn Jesus von den Toten aufersteht, das ist die Kraft, die auch für dich und mich einen Neuanfang im Leben und vor allen Dingen auch mit Gott möglich macht. Lies mit mir ab Vers 8 nochmal und dann Vers 9. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Paulus zeigt hier bei all dem, was er tatsächlich auch geschafft hat zu leisten. Er zeigt von sich weg und sagt, wenn du wirkliche Kraft im Leben haben willst, damit dein Leben wirklich funktioniert, damit du dein Herz bei Bedürfnissen wirklich zur Ruhe kommt, aber auch damit du mit Gott gerecht unterwegs sein kannst, zu Gott passt, all das, es klappt nicht durch eigenes, sondern er zeigt dir auf diesen Jesus am Kreuz. Er sagt, das ist die Kraft, die den Unterschied macht, dass Jesus am Kreuz stirbt, dass Gott selbst auf diese Erde kommt, sein Leben gibt, und dir und mir sagt, gib mir all diese Anstrengungen, wo es nicht geklappt hat. Gib mir all diese Anstrengungen, wo du eigentlich gerecht für mich leben wolltest und wo du daneben gelangt hast. Die Bibel nennt es Sünde, all das, wo unsere Kraft nicht reicht. Er sagt, wirf es auf mich, lass mich dafür sterben, lass mich diese Schuld ausräumen, die eigentlich zwischen dir, mir und Gott steht, die unser Leben so an vielen Stellen auch zerstört. Und er sagt, lass mich dafür sterben, das Vergeben. Weil was dann am Schluss übrig bleibt, sind du und ich, wie Gott uns gut geschaffen hat, mit vielen guten Dingen, die wir trotzdem leisten, aber eben diese Sünde weggenommen und wieder in der Möglichkeit, mit diesem Gott zu leben. Mit einem Gott zu leben, wo jetzt etwas passiert, auch mit deinem und meinem Leben hier, wo diese Kraft das dazu führt, dass du und ich sag mal, Sicherheit haben, egal wie dein Kontostand aussieht. Wo wir uns nicht abarbeiten müssen für einen Job oder eine Krise kriegen müssen, wenn die Wirtschaft irgendwie auch komisch wird, sondern wir wissen, wir haben Gott. Wo ich großzügig sein kann zu anderen, selbst wenn ich nicht viel habe, weil ich weiß, Gott versorgt mich. Wo ich eine Beziehung führen kann, selbst wenn wir uns gerade super nervig finden. Ich plaudere aus dem Nähkästchen, kannst meine Frau fragen. Diese Momente gibt es jeden Monat mindestens einmal für sie, dass sie mich nervig findet. Und ich weiß, dass ich das Problem bin, nicht sie. aber wie plötzlich, Gott ist diese Kraft zu sagen, wir bleiben trotzdem aneinander dran. Warum? Weil die Erfüllung wir nicht vom anderen brauchen. Nicht, wenn wir ein bisschen was kriegen. Weil wir sie in Gott haben. Ich kann mit Gott, plötzlich habe ich die Kraft, Siege zu feiern, ohne abzuheben, Niederlagen anzunehmen, ohne völlig zu verzweifeln, weil ich weiß, mein Wert ist in Gott. Nicht in dem, was ich leisten kann, nicht in dem, was ich sein muss, sondern in dem, wer er sagt, ich bin, dass ich sein geliebtes Kind bin und er mich gut geschaffen hat. Egal, wie ich mich auch mit anderen vergleiche, im Vergleich zu anderen abschneide. Verstehst du? Dieses, wenn wir mit Gott zusammen unterwegs sein können, es verändert dein und mein Leben komplett. Es nimmt diesen Fokus weg von dem, was du und ich leisten müssen, was du und ich sein müssen, damit unser Leben funktioniert und damit wir etwas bei Gott sein können, und dreht es um von, wir sind durch diesen Jesus bei Gott geliebt, angenommen, und deswegen auch unser ganzes Leben danach wird von dieser Kraft durchtränkt, wo all diese anderen Dinge, wo du und ich wissen, was wir eigentlich machen wollen. Wir wissen, dass wir uns nicht über unsere Leistung definieren sollen. Wir wissen, dass wir unserem Partner treu sein sollen. Jetzt ist aber hier die Kraft, dass wir es auch wirklich tun können. Wo wir sonst merken, wir an unserer, mit unserer Kraft an dieser Stelle scheitern würden. Das ist, was Ostern bedeutet. Das ist, warum ich hoffe, du nicht nur an der theoretischen Überlegung, ist Jesus wirklich auferstanden, unterwegs bist, sondern Jesus sagt, du kannst meine Kraft tatsächlich in deinem Leben erleben. Und deswegen hoffe ich, jetzt ist der letzte Punkt, dass du und ich, egal wo wir da stehen, entweder ohne Jesus unterwegs oder schon mit ihm, dass wir an dieser Stelle Ostern als eine Erinnerung nehmen, wir können diese Kraft in deinem und meinem, in unserem Leben, wir können sie erleben, wenn, und das sind jetzt die letzten Verse, wir das tun, was Paulus uns ab Vers 9 sagt. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Zwei Dinge, wenn wir diese Kraft erleben wollen, wenn Ostern für uns, wenn du dir wünschst, dass Ostern mehr ist als nur irgendeine theoretische Sache. Das Erste, wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, Paulus redet hier von einem Geschenk, was Jesus dir und mir an Ostern macht, das du und ich nur anzunehmen haben im Glauben. Hört sich vielleicht jetzt nicht so spektakulär für dich an. Ich habe aber immer wieder Freunde, die sagen, ich komme in die Gemeinde, wenn ich noch ein bisschen mein Leben aufgeräumt habe. Ich sag mal, ich kann die Schwelle von einer Gemeinde nicht übertreten, weil ich noch weiß, A, B, C, das würde Gott oder das finden Christen nicht gut und deswegen traue ich mich nicht in Gemeinde und muss da erstmal schauen, dass ich durch eigene Leistung mein Leben irgendwie klar kriege. Und ich finde, wenn hier von Geschenk die Rede ist, wenn hier von das Einzige, was du und ich leisten müssen, ist, das anzunehmen, das zu glauben, dass Paulus hier mehr als deutlich macht, egal wer du hier heute Morgen bist, egal wie weit du denkst, dein Leben von Gott entfernt ist, wie sehr dich Christen akzeptieren würden oder wie sehr, was sonst andere über dich sagen und ob du zu Gott passen würdest, Gott sagt, glaub an mich und dann bist du mit Gott unterwegs. Dann kann diese Kraft in deinem Leben, kannst du sie erleben. Und manchmal ist es sofort, wir haben hier manche Leute, plötzlich war Alkohol kein Thema mehr, plötzlich haben sich Beziehungen wieder zueinander gefunden. Manchmal so, manchmal ist es auch ein langer Prozess, so ist es eher bei mir, vielleicht auch, weil ich da manchmal ein Sturkopf bin. Ich kriege manche Nicker, das ist okay, ihr kennt mich, das ist gut. Das ist gut. Aber ich hoffe, du weißt heute Morgen, es ist ein Geschenk, was dir angeboten wird, für das du dich nicht qualifizieren musst, sondern was du annehmen kannst mit einem simplen, aber ehrlichen Gebet zu Gott zu sagen, vielleicht auch, du weißt noch gar nicht genau, ob es diesen Gott gibt. Viele von diesen Jüngern, von denen wir lesen, die haben auch gezweifelt. Aber das, was sie diese Kraft erleben lassen hat, ist, dass sie gesagt haben, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Wenn es wirklich diese Kraft gibt, dann will ich sie erleben. Und das war für Gott genug. Dieses kleine bisschen, dieser kleine Riss in der sonst vielleicht harten Wand war genug, dass Gott sagt, und damit kann ich arbeiten. Von daher, wenn du heute vielleicht nach Hause, vielleicht nachher zum Grillen mitkommst, vielleicht die nächsten Tage mal einen Moment hast, ruhig zu werden oder vielleicht gleich, wenn wir noch ein Stück Musik hören, dieses Gebet, Gott ehrlich gesagt, setzt diese Kraft in deinem Leben frei. Von daher, meine Motivation ist, stell Gott auf die Probe, versuch's, sag ihm dieses Gebet, bleib an ihm dran, gib ihm ein bisschen Zeit, lies sein Wort, lern ihn kennen und bis jetzt, hier sitzen einige Leute, die gesagt haben, da ist was passiert. Und deswegen kommen wir jeden Sonntag hier wieder her und feiern diesen Gott, weil wir sagen, diese Kraft, er ist tatsächlich lebendig und es macht einen Unterschied. Mehr als du und ich es je können in unserem Leben. Und wenn du sagst, mit dem bin ich schon unterwegs, diese Kraft ist etwas, was ich theoretisch eigentlich ja eingeladen habe, aber wo an manchen Stellen ich merke, ich würde es mir noch mehr wünschen. Wenn du an manchen Stellen vielleicht auch merkst, bei diesen, meine Kraft gegen Gottes Kraft, ich lebe noch mehr aus meiner Kraft und an vielen Stellen vertraue ich mehr auf meine Kraft als auf Gottes. Ich sehe das heute Morgen hier, diesen Text als Ermutigung. Wenn Gott Jesu Leben neu gemacht hat, dann ist die Möglichkeit für dich und mich an den Stellen, die vielleicht noch alt sind, obwohl wir mit Jesus unterwegs sind, wo du und ich genauso zu ihm gehen können und sagen können, Gott, ich brauche hier trotzdem weiter Hilfe. Ostern ist ein Fest von zweiten Chancen, von neuer Hoffnung, von nichts ist zu verfahren, nichts ist zu kaputt. Das ist nicht auch, wenn du schon mit Gott unterwegs bist, nicht auch in dem Punkt in deinem Leben nicht doch wieder Hoffnung gibt. Und auch da sagt Gott, bitte mich und ich will es tun. Von daher, ob du mit Jesus unterwegs bist oder nicht, ich glaube, die Einladung ist dieselbe. Komm zu mir, bitte mich um meine Kraft. Und Jesus sagt, ich bin auferstanden, ich lebe auch heute noch, ich will mit dir zu tun haben und deswegen, diese Kraft ist für dich und mich erfahrbar, damals und heute noch genauso. Soweit.